Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Am heutigen Europawahltag geht es bei uns um ein Gebet, das in ganz enger Beziehung zur europäischen Geschichte steht, nämlich um den Angelus, den Engel des Herrn. Kirche in Not hat auf seinem Kongress im vergangenen Jahr eine Aktion gestartet, die dieses Gebet wieder bekannter machen soll, vor allem als Gebet für ein geeintes christliches Europa. Auf dieser Veranstaltung gesprochen hat auch der Programmdirektor von Radio Horeb, Pfarrer Dr. Richard Kocher, und seine einleitenden Gedanken zum Angelus hören wir gleich. Im zweiten und dritten Teil unserer Sendung hören Sie dann ein Gespräch mit den Initiatoren der Angelus-Aktion, dem Autorenpaar Horst und Ingeborg Obereder sowie dem langjährigen Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, Klaus Wundlechner. Die Leitung dieser Runde, die in der Gebetsstätte Wigratsbad für Radio und TV aufgezeichnet wurde, hatte Michael Rack.
Liebe Kongressteilnehmer, liebe Mitbrüder, Sie nennen mich Speckpater, so hat Pater Wernfried von sich gesprochen, mich nennen Sie Padre Horeb und nach diesem Vortrag vielleicht Mr. Angelus. Es ist ein festes Ritual, wenn ich im Balderschwang bin. Ich bete dienstags bis samstags den Angelus vor, gebe einen geistlichen Impuls und den Segen. Am Montag machen das Bischöfe bei Radio Horeb und am Sonntag übertragen wir vom Petersplatz den Angelus des Heiligen Vaters. Ich bin also in guter Gesellschaft. Wir beten den Angelus morgens und abends auch. Und Frau Wilmsen hat mir geschrieben, Radio Horeb hat sich wie sonst niemand darum verdient gemacht, dass der Angelus im deutschsprachigen Raum noch nicht völlig in Vergessenheit geraten ist. Etwas oft beten heißt allerdings, es noch nicht in der Tiefe zu verstehen. Deshalb möchte ich einen kleinen spirituellen Impuls Ihnen geben. Eine wichtige Vorbemerkung. Der Angelus hat natürlich mit der Gottesmutter Maria zu tun. Im Versikel der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, sie empfing, und im Ave Maria selber natürlich. Nach dem Konzil ist es vielerorts, das ist nicht Schuld des Konzils, aber es war eben so, zu einer gewissen Zurückhaltung bei der Marienverehrung gekommen. Manche sprechen auch von der marianischen Eiszeit. Dagegen hat es Bewegungen gegeben, die ganz dezidiert die Mutter Gottes verehren. Und man hat so gesagt, so argumentiert, dass in der Hierarchie der Wahrheiten die Gottesmutter nicht zentral sei. Ein gefährlicher Begriff, wenn das so verwendet wird, Hierarchie der Wahrheiten. Denn wer die katholische Glaubenswelt ein bisschen kennt, weiß, dass alles zusammenhängt und dass es sehr gefährlich ist, einen einzelnen Stein herauszuziehen. Schauen wir doch genau zu. Was ist dann in der Hierarchie der Wahrheiten ganz oben? Die Inkarnation des Gottessohnes und die Dreifaltigkeit. Und wenn Sie Lukas 1, die Verkündigungsszene, auf denen der Angelus basiert, anschauen, dann werden Sie feststellen, dass Maria mitten in diesen Geheimnissen der Inkarnation und der Dreifaltigkeit steht. Der Engel sagt zu ihr, Lukas 1, 35, der Heilige Geist wird über dich kommen, Geist. Die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten, der Vater. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden, der Sohn. Erstmals in der Heilsgeschichte wird das Geheimnis der Dreifaltigkeit direkt explizit geoffenbart. Und inmitten dieses größten Glaubensgeheimnisses der Dreifaltigkeit und der Inkarnation ist Maria. Ihr wird es als Erste gesagt. Sie steht im Licht des dreifaltigen Gottes. Und niemand stürzt jemand ungestraft von dem Sockel, auf den ihn Gott gestellt hat. Mit der Menschwerdung des Gottessohnes Und die beginnt ja mit dem Ja der Gottesmutter Maria. Sie empfängt ja in diesem Augenblick, als sie Ja sagt zur Botschaft des Engels, beginnt etwas ganz Neues in der Heilsgeschichte. Der neue Bund, die Erlösung, die Kirche, die Sakramente, das Petrusamt, um nur einiges zu nennen. Das Ja Mariens hat also solche Dimensionen und Auswirkungen, dass es nur mit dem Nein Evas und dessen Folgen verglichen werden kann. Der bekannte Neutestamentler Klaus Berger sagt, mit dem Ja Marias nahm die Erlösung ihren Gang. Jedenfalls ist durch ihr Ja das Heil in die Welt gekommen. Diese mariologische Struktur bleibt erhalten. Und er verweist darauf, weil sie auch in den Himmel aufgenommen ist, aber nicht nur deshalb. Sie ist weiterhin Webstuhl des Heils. Ihr Ja geschieht jetzt und immer und ist die Hohlform, in der sich jede Bereitschaft und jedes Ja zum Kommen Gottes ereignet. Das muss man sich mal gut auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das Urbild, die Hohlform, in die jedes andere Ja zum Willen Gottes hineingesprochen wird. Ich kann nur noch kurz Hugo Rahner zitieren. Im freien Ja der Jungfrau ist quellhaft alles schon eingeschlossen, was je im Lauf der Erlösungsgeschichte an Gnade und Gottesliebe sich in das Geschlecht Adams hineinergießen wird. Das ist genau die gleiche Aussage. Das Ja der Jungfrau ist in einem wahren Sinn der Anfang der Kirche. Dort hat der Einstrom der göttlichen Begnadigung und das ganze Menschengeschlecht durch die Menschwerdung Gottes begonnen. Und er legt es dann dar, dass, was da alles daraus sich entfaltet hat. Ich möchte das jetzt noch kurz ein bisschen entfalten, damit Sie auch ganz konkret auch Impulse haben, wenn Sie den Angelus beten. Der Erzbischof von Bamberg hat einmal sehr schöne Gedanken uns dazu geschenkt. Er spricht am Hochfest Verkündigung des Herrn, Verkündigung an Maria, von der Einsetzung des Angelusgebetes. Das erinnert an die Einsetzungsworte der Eucharistie. Das heißt, Vergangenheit wird Gegenwart. Die Zeitdistanz wird überwunden. Natürlich nicht sakramental wie bei der Heiligen Messe, aber gnadenhaft. Wir sind gnadenhaft mit hineingenommen in dieses Jahr der Gottesmutter Maria. Und das entfaltet sich in mehreren Aspekten. Zunächst einmal dürfen wir ja nicht vergessen, dass es, als der Engel zu ihr kommt, auch ihre persönliche Berufung ist. Sie erhält einen Anruf durch den Engel, die Einladung Ja zu sagen, und sie gibt dieses Ja-Wort. Also es ist ihre ganz persönliche Berufung, ihr Lebensweg mit Gott, der intensiv sein sollte wie bei keinem anderen Menschen. Berufung. Wir brauchen für unsere Kirche Priester und Ordensleute. Und der Erzbischof sagte damals, ich bitte Menschen, sich für diesen Ruf zu öffnen, großherzig ihm zu folgen und für alle anderen zu beten, dass sie diese Berufung annehmen können. Maria hat ihr Fiat, es geschehe, gesprochen, als sie sich auf die Hochzeit mit Josef vorbereitete. Da kam dann der Antrag und der Auftrag Gottes dazwischen. Maria hat sich in Reinheit und Keuschheit auf die Ehe vorbereitet. Auch das ist ein wichtiger Impuls, die Vorbereitung junger Männer und Frauen auf die Ehe. Und damit ist auch das Thema Ehe und Familie im Angelus gegeben, in dieser Verkündigungsszene. So dann natürlich, was ich schon vorher gesagt habe, das Leben Jesu beginnt in diesem Augenblick, als sie Ja sagt zum Ruf des Engels. Und das ist natürlich nichts anderes als der Aufruf, das ungeborene Leben zu achten, zu schützen. Heute war eine ganz fatale Entscheidung im Deutschen Bundestag. Ich werde vielleicht noch vor dir komplett ein paar Gedanken dazu geben, hinsichtlich der embryonalen Stammzellenforschung. Es beginnt die Empfängnis, und mit dieser Empfängnis wächst und reift das menschliche Leben Jesu im Schoß Mariens heran. Es entwickelt sich weiter, bis Gott einmal die Stunde festgesetzt hat, dass es wieder zu ihm zurückkehrt. Maria Verkündigung, Angelus, ist der Aufruf, das ungeborene Leben zu sehen, zu achten und zu schützen. Es darf keine Tötung von Kindern im Mutterleib geben. Also Sie merken jetzt schon, was da an Dichte enthalten ist. Die Berufung Mariens, ihr persönlicher Weg mit Gott, der beginnt. Vorbereitung auf Ehe und Familie. Sie ist mit Josef verlobt. Das Kind, das sie empfängt, die ganzen Fragen und Problematiken, die damit verbunden sind. Und es ist natürlich auch immer, und auch nicht nur bei Radio Horeb, auch in der Weltfamilie von Radio Maria, das Fest des Radios schlechthin. Warum? Weil der Engel eine Botschaft überbringt. Und das ist unser Job. Den Menschen eine Botschaft zu überbringen, die Erlösung hinauszutragen. Und das ist immer so wirklich bei uns ein großer Festtag. Wir bereiten uns mit einer Novene, auch mit den Zuhörern, darauf vor. Und wir haben den Menschen diese frohe Botschaft zu überbringen. Die Medien brauchen unsere Fürbitte, hat dann der Erzbischof am Schluss gesagt, dem ich jetzt in diesen Gedanken gefolgt bin. Also Sie spüren, da ist unglaublich viel enthalten. Da schwingt eigentlich die ganze Bandbreite menschlichen Lebens mit. Und es ist auch theologisch begründet, wie ich versucht habe darzulegen, wie es Klaus Berger gesagt hat, Maria ist der Webstuhl des Heils. Und jedes Jahr von irgendeinem Menschen, der im neuen Bund ihr dann folgt, ist keimhaft im Jahr der Jungfrau und Gottesmutter Maria vorgebildet. Also da ist ganz schön viel enthalten und ich hoffe, dass ich ein bisschen Ihnen nahe bringen konnte.
Ich begrüße Ingeborg und Professor Horst Obereder und Klaus Wundlechner. Ingeborg und Horst Obereder, Sie haben eine Broschüre verfasst zu diesem Gebet für das Hilfswerk Kirche in Not. Da steht alles drin über die Geschichte, über die Bedeutung, auch Betrachtungen zu diesem Gebet. Und ausgedacht hat sich die ganze Aktion, Angelusaktion von Kirche in Not, Klaus Wundlechner. Was ist das Ziel dieser Aktion?
Das Angelusgebet unterbricht den Tag an und für sich dreimal, in der Früh, mittags und abends. Und wir denken an die Menschwerdung Jesu Christi, an den wirklich alles entscheidenden Punkt in der Geschichte der Menschheit. Und wenn wir diese Pause machen, dann halten wir inne und wir nehmen Jesus Christus und unseren Glauben in die Mitte des Tages.
Sie sagen, Herr Wundlechner, dreimal am Tag, das müssen wir erklären.
In der Früh, also das ist unterschiedlich. In der Regel sagt man in der Früh um 6 Uhr, dann morgen, mittags um 12 und nachmittags auch wieder um 18 Uhr, was aber in den verschiedenen Pfarreien immer ein bisschen anders gehandhabt wird. Aber Sie können sich darauf verlassen, in weiten Teilen Europas läuten genau zu dieser Zeit, wenn der Angelus gebetet werden soll, die Glocken. Und das ist nämlich wirklich ein großes Zeugnis von uns Christen, dass wirklich, man kann sagen, weltweit, ich war vor kurzem in Lateinamerika, ich weiß es aus afrikanischen Ländern, überall um 12 Uhr oder in der Früh und am Abend läuten die Glocken und geben Zeugnis, Jesus Christus wurde Mensch. Und dieses Zeugnis möchten wir von Kirche in Not stärken, wir möchten das wieder in das Bewusstsein bringen. Es war vor vielen, also vor einigen Jahrzehnten noch gang und gäbe und verschwindet doch so nach und nach und viele wissen nicht mehr, warum die Glocken läuten.
Ja, und dass man bei dem Glockenläuten den Tag unterbricht, das war, wie Sie sagen, früher ja gang und gäbe und da findet man in der Broschüre von Ihnen eine schöne Geschichte dazu, die das illustriert.
Ja, es waren einige Studenten in einer Hütte zum Essen. Und es ging sehr heiß zu. Es haben andere Männer da eifrigst diskutiert. Und plötzlich erhoben sich alle in Stille. Es läuteten nämlich die Glocken und sie beteten den Engel des Herrn. Die Studenten, die dort auch zu Gast waren, haben einmal das beobachtet. Nachdem die Glocken verklungen waren, der Engel des Herrn war gebetet. Dann hat sich die ganze Gesellschaft aufgelöst, die Studenten gingen weiter und plötzlich bleibt einer von ihnen stehen und sagt, und, warum halten wir es nicht auch so?
Ja, es war wohl früher üblich, dass zum Beispiel auf dem Land also selbst Wirtshausraufereien unterbrochen worden sind, wenn da die Glocken geläutet haben. Nun ist das, Herr Obereder, also ein Tagzeitengebet, etwas, womit man regelmäßig den Tag unterbricht, dreimal am Tag, vielleicht auch nur einmal am Tag mittags. Aber das ist ja etwas, was in anderen Religionen ja doch üblich ist. Und wir erleben das ja mit den Muslimen, die ja immer mehr auch den Alltag in unseren Ländern prägen. Da nehmen die Firmen ja auch schon ganz selbstverständlich Rücksicht darauf, dass fünfmal am Tag da der Arbeitsablauf unterbrochen wird. Und das ist ja doch auch ein Glaubenszeugnis. Ein Glaubenszeugnis, das bei uns aber doch fehlt.
Deshalb haben wir uns ja so stark eingesetzt dafür, dass wir den Angelus wieder ins Bewusstsein der Menschen bringen. Es ist interessant, ich habe das schon oft nachgezählt und nachgebetet. Die Kirchenglocken läuten wirklich so lange, wie der Angelus dauert. Also man kommt, aber nicht nur mit den dreimaligen Anrufungen und den Aves durch, sondern auch mit dem Zusatzgebet, das wir Herrn Wundlechner verdanken, weil wir kommen nicht aus direkt traditionell katholischen Familien, meine Frau und ich. Und für uns ist Angelus ein Neuland gewesen. Also wir haben es dann schon in der Familie gebetet, aber einfach die kürzeste Form. Nur ein Ave dann nach den und den Zusatz schon gar nicht, nicht? Und es ist also ein Besinnen, ein neues Besinnen, ein kurzes Besinnen auf die Heilsgeheimnisse, die man wieder bewusst einüben muss. In der Früh eben, es ist ja schon gesagt worden, in der Früh denken wir an die Auferstehung, dann zu Mittag denken wir an das Leiden Jesu und am Abend an die Menschwerdung. Und wenn man das einübt, man fängt meistens mit dem Mittagsgebet an, das ist wahrscheinlich das Beste, dann wird das eine sehr, sehr gute Gewohnheit.
Warum soll man gerade an diese Geheimnisse denken? Auferstehung, Menschwerdung, warum ist das so wichtig?
Ja, das sind die zentralen christlichen Geheimnisse, an denen unser ganzer Glaube hängt und uns einfach wirklich bewusst zu machen, was ist das Auferstehung, was ist Menschwerdung und was bedeutet das Leiden. Und gerade in unserer Zeit, in der Auseinandersetzung, wie Sie sagen, mit den Muslimen, ist es wichtig, dass wir unser traditionelles Zeugnis wieder ausgraben aus den Schubladen. Die Glocken läuten ja sonst vergebens. Niemand weiß, warum sie läuten. Dann sagt jemand, ja bitte, hört doch endlich mit dem Glockengeläute auf.
Ja. Ja, es gibt ja immer mehr Klagen auch gegen das Glockenläuten. Und das kommt sicher auch daher. Herr Wundlechner, da wollen wir aber uns dem Inhalt noch einmal zuwenden. Denn nicht jeder ist mit diesen Worten vertraut. Der Engel brachte Maria die Botschaft. Das hört sich ja nach einem, ja, sagen wir mal, märchenartigen Anfang an. Wo kommen diese Worte her? Was ist genau der Inhalt dieses Gebets?
Die Worte kommen letztendlich aus der Heiligen Schrift. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Also das ist wirklich da, ja, märchenhaft. Es ist doch viel mehr. Es ist himmlisch. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns, er wird wirklich Mensch, er ist unter uns. Und zwischendrin das Wort von der Mutter Gottes, dass sie Ja sagt. Und dieses große Beispiel für uns, dass sie es annimmt, dass sie Ja sagt, sie ist die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Also dieses Vorbild für uns alle, das ist so der schöne Inhalt. Und ich habe vorhin fast ein bisschen schmunzeln müssen, wie Sie das erzählt haben, wie Sie zum Angelusgebet kamen. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe eine sehr positive Beziehung zum Angelus seit meiner Kindheit. Wir haben in meiner ganzen Kindheit und Jugend haben wir in der Dorfkapelle mit dem Strick die Angelusglocken dreimal am Tag geläutet. Und am Abend hat man mir immer den Schlüssel von der Kapelle gegeben und hat gesagt, wenn es dunkel wird, dann durchläuten den Angelus und dann kommst du heim. Es ist manchmal sehr spät geläutet worden. Aber trotzdem, so war die Verbindung. Und wir sind dann oft, die ganzen Jungen, und wo wir da gespielt haben, doch, wir haben Völkerball gespielt und so, sind wir noch zusammen in die Kapelle. Die haben hinten gewartet, bis ich geläutet habe. Manheiner hat auch mitgebetet. Und so war das bei uns im Ort wirklich eine schöne Tradition. Und vielleicht kommt auch da der Bezug her. Und das, warum ich mir so sehr wünsche, dass möglichst viele Menschen wieder dieses schöne Gebet und diesen schönen Inhalt in ihr Tageswerk mit aufnehmen können.
Nun habe ich unseren Zuschauern damit den Mund wässrig gemacht am Anfang, dass ich gesagt habe, dieses Gebet, das hat die Kraft, dem wird die Kraft zugeschrieben, ganze Länder zu verändern, Kontinente zu verändern, ein christliches Europa zu schaffen oder zu erhalten. Und das kommt aus der Geschichte des Gebets. Herr Obereder, was sind denn die wesentlichen Marksteine? Wie ist dieser Angelus entstanden?
Man kann das nicht so ganz klar sagen. Also es wäre jetzt 1620 oder irgendwann entstanden. Schon 1571 hat Papst Pius V. dieses Angelusgebet in der jetzt vorliegenden Form der Kirche vorgelegt.
Aber das hatte einen besonderen Anlass.
Ja, das ist natürlich, Mohammed II. War eine große Gefahr, die Türkenkriege bedrohten Europa und so hat der Heilige Vater auch reagiert mit dem Gebet. Man hat schon früher verschiedene Teile geübt. Man hat einmal die Glocken geläutet, dann wurde einmal gesagt, am Abend soll man kniend drei Ave Maria beten. Und das Ganze geht ja zurück bis das erste Jahrhundert des Christentums. Da hat man zwar keinen Angelus gebetet, aber ein Tagesgebet, also ein wiederkehrendes Gebet gepflegt, das natürlich wieder zurückgeht schon auf das Judentum und auf die Gebetsgebräuche der Israeliten. Es ist also insofern nichts Neues. Das Neue ist, dass es christlich ist. Das Neue ist, dass man Maria sehr stark auch in den Mittelpunkt stellt, aber nicht ihretwegen, sondern der Erlösung wegen. Ja? Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Das ist mal ganz wichtig, nicht?
Und dieses Gebet hat der Papst damals, 1571, gezielt eingesetzt als eine Art Sturmgebet.
Genau. Genau.
Damit Europa christlich bleibt,
ja.
und nicht muslimisch wird.
Ja. Und es ist ja so, dass wir, ich habe gesagt, wir kommen aus einer nicht so total christlichen Tradition. Ich habe lachen müssen. Ich kenne auch den Angelus von früher. Und zwar bei meinen Verwandten im Waldviertel, da war ich als Kind. Und da wurde um 12 Uhr die Glocke geläutet. Da kann ich mich nur erinnern, dass der Hund immer gejault hat die ganze Zeit. Und es ist der Küchenbetrieb weitergegangen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, bitte gib mir die Schüssel rüber und so. Also ich habe keine ganz tiefe Beziehung bekommen. Ich habe das noch nicht genau gekannt. Aber man hat es gebetet. Man hat es gebetet. Ja.
Ja, also das öffentliche Zeugnis und die Anrufung der Hilfe Gottes, dass das Land, dass der Kontinent Christi bleibt, das ist die eine Seite dieses Gebets. Es hat aber eine zweite Seite, eine sozusagen individuelle Seite. Frau Obereder, Sie sind ja Psychotherapeutin. Was bedeutet das denn für den Menschen? Welche Auswirkungen hat das, wenn ich regelmäßig zu bestimmten Tageszeiten bete?
Eine Verinnerlichung dessen, dass uns wirklich Kraft, Hoffnung und Licht im Alltag gibt. Wir sind ja auf Struktur hin angelegt. Es gibt dem Tag eine Struktur, es bringt uns eine Orientierungshilfe, es bringt uns immer wie eine Besinnung auf das Wesentliche unseres Lebens, das uns ja der Glaube lehrt. Und so kann ich das, was für uns so bedeutend ist als Christen, eben diese zentralen Heilsgeheimnisse wirklich verinnerlichen. Mir gefällt auch so, früher in einer alten Übersetzung, in den alten Übersetzungen hieß es, zwei oder dreimal in der Heiligen Schrift, Maria erwog und bewahrte alles in ihrem Herzen. Wir sollen erwägen, nachsinnen, immer uns wieder erinnern, ja, wir innerlichen auch, und in unserem Herzen bewahren, was für uns so wichtig ist. Diese ganz wichtigen Heilsgeheimnisse. dass Christus Mensch geworden ist, dass für uns gestorben ist und auferstanden ist. Und das bringt es uns. Und das kann man gar nicht genug wiederholen. Man kann ihn ja öfters als dreimal beten, weil es ja so wichtig ist und so prägnant. Und ich, seit es diese Broschüre gibt, mache ich es auch öfters für mich. Also nicht nur dreimal. Manchmal komme ich gerade mit Ach und Krach auf einmal, muss ich gestehen. Aber manchmal bete ich ein fünf, auch sechsmal auch. Weil durch die Wiederholung ist wirklich so der Pulsschlag des Lebens. Der Puls des Lebens. Und das bringt uns in das Zentrum des Glaubens, dieser Engel des Herrn.
Aber da wird manche vielleicht sagen, Wiederholung, Pulsschlag, Wiederholung, das ist doch eher dann etwas, was langweilig wird, was zur Routine wird. Man denkt dann gar nicht mehr über die Worte nach.
Ja, das ist dann ganz schlecht, wenn man das nicht tut. Ohne Wiederholung gibt es gar kein Leben. Wir müssen regelmäßig atmen. Unser Herz schlägt regelmäßig. Wir haben nur immer wieder auch Regelmäßigkeit in unserem Leben. Und ohne Regelmäßigkeit sind wir chaotisch, ja. Und wir brauchen eine Ordnung, und da besteht viel in dieser Ordnung auch aus dem, was eben wiederholt wird. Sonst geht es nicht wirklich in die Tiefe.
Da möchte ich schon etwas sagen. Wir sind schon einige Jahre verheiratet. Jetzt werden es heuer, ich sage es nicht, aber viele Jahre. Und ich gebe meiner Frau bis heute gerne einen Kuss. Und diese Wiederholung wird mir nicht lästig. Und das erinnert mich an die Liebe zu meiner Frau. Und sie ist mir sehr dankbar und sie kriegt auch Blumen. Und so ist das mit dem Angelus. Diese Wiederholung erinnert uns doch immer wieder, von wem wir geliebt sind. Wir sind von Gott geliebt als seine Kinder. Und das kann man nicht oft genug tun. Und dann, ich als Pädagoge, ich bin also auch Pädagoge gewesen, muss sagen, ohne Wiederholung schafft niemand eine Prüfung. Da gibt es also wenige Auserwählte, die hören etwas und dann wissen sie es. Sondern man muss das immer wieder neu in sich aufnehmen. Und vielleicht erst dann, ganz zum Schluss, beim Angelus kann es ein ganzes Leben dauern, versteht man wirklich oder glaubt man zu verstehen, was das bedeutet. Weil ich weiß nicht, ob es jemanden hier gibt, der wirklich es verstehen kann, was die Menschwerdung für uns bedeutet. So ein großes Geheimnis ist das. Und daher ist das eine Art Meditation. Es ist ein meditatives Gebet, ein immerwährendes Gebet eigentlich, dieser Angelus, für mich.
Darf ich noch was sagen? Es ist auch nicht nur ein bloßes Erinnern und Verinnerlichen, sondern es bewirkt auch, es aktualisiert sozusagen die Gnaden, die uns Gott geschenkt hat durch diese Heilsereignisse. Es ist so, wie es einmal in der Heiligen Schrift heißt, im Alten Testament, dass mein Wort nicht zurückkehrt, ohne vollbracht zu haben, was es aussagt. Also es bewirkt in uns auch wirklich eine Gnade. Wir kommen Gott näher dadurch.
Das heißt, das ist nicht nur eine psychologische Sache,
auch
Halt und Struktur im Alltag und so weiter, damit kennen Sie sich ja gut aus, sondern Sie rechnen schon damit, dass jedes Gebet, das man betet und eben auch jedes Angelusgebet, auch eine unmittelbare Wirkung hat, auch wenn man die vielleicht jetzt nicht direkt immer wahrnehmen kann.
Ja, natürlich. Das ist eben, warum wir auch hoffen, dass sich das viel mehr im Volk wieder verbreitet, weil wir dadurch eine Änderung erwirken können, weil Gott uns dann Gnaden noch reichlicher spenden wird. Der Heilige Vater Benedikt XVI. Sagt einmal, eine schöpferische Minderheit kann das Ruder noch herumreißen, denn er sieht auch schon mit großer Sorge, dass Europa immer mehr entchristlicht wird. Und er sagt einmal in Wien, ich bin Wienerin, deshalb weiß ich das auch genau, am Hof, als er den Österreich-Besuch machte, 2008, er hofft, dass nicht nur einmal die Steine davon sprechen, dass wir christlich waren. Also dieses Christentum soll wieder lebendig werden. Und wie soll es lebendig werden? Nur indem wir an das denken, dass Christus Mensch geworden ist und er uns erlöst hat.
Nun tut ja der Bund der Kirche in Not sehr viel, damit Europa christlich bleibt. Und in der ganzen Welt, Kirchennot hilft ja in etwa 140 Ländern der meistens katholischen Kirche. Es ist ein Werk, das sehr viel macht, auch viele Veranstaltungen macht, viel aktiv ist. Und da ist es doch überraschend, dass Sie gerade eine solche Gebetsaktion starten und sagen, die Veränderung Europas, das geht eben nicht nur durch Geld oder durch äußere Aktivitäten, sondern beginnt eigentlich mit der Heiligung des Einzelnen.
Ich war vor einigen Jahren in Bosnien-Herzegowina und Priester, Bischöfe und der Kardinal haben uns alle befunden durch das Land und wir sahen, wie schwierig die Situation hier ist nach dem Krieg auch mit den Moslems. Es wird alles aggressiver, als es früher war. Und sie haben dann zu uns gesagt, schaut in euer Land, schaut nach Deutschland. Bei uns ist es so, dass die Prediger oft sagen, ein Kind ist für Europa. Ein Kind schicken wir zur Missionierung, also einen Moslem schicken wir zur Missionierung nach Europa, nach Deutschland. Und dann habe ich gesagt, was können wir machen, wie sollen wir damit umgehen? Und dann hat er gesagt, es gibt nur einen Umgang damit. Und der bedeutet für euch, dass ihr euren Glauben in Freude und Überzeugung leben müsst. Weil wenn wir unseren Glauben, unseren christlichen Glauben leben und die anderen sehen, das ist ja was Schönes. Sie müssen sich vorstellen, wir haben wirklich mit dem Schöpfer, gerade in der Eucharistie, in den Sakramenten, wir sind total mit ihm verbunden. Wir haben so einen schönen Glauben. Und wenn wir das Christentum in seiner Ganzheit leben, mit allem, nicht irgendwas weglassen, sondern das Gesamte, dann sind wir glücklich und froh. Und diese Schönheit müssen wir leben und wirklich vorleben. Und dann hat mir erst mal jemand gesagt, ihr müsst um jeden Moslem froh sein, der zu euch kommt, weil ihr dürft ihm das Schöne vom Christentum vorleben und vielleicht findet er auch Gefallen. Und somit glaube ich, dass wir einen großen Auftrag haben hier bei uns. Und Kirche in Not ist ja ein Hilfswerk päpstlichen Rechtes. Wir sind eng mit Rom verbunden. Und Papst Benedikt betet jeden Sonntag öffentlich den Angelus. Und der Johannes Paul II. Hat in der Kurie in Rom eingeführt, dass jeden Tag um 12 der Angelus gebetet werden soll. Also all diese Dinge verbindet auch Kirche in Not, das Weltweite, das Verbinden mit Rom, unser Auftrag der Evangelisierung und vielleicht auch eine ganz kurze Begebenheit aus Peru. Ich war mitten im Urwald und es war ein Priester da, der dort Radio macht. Und wir beteten miteinander den Angelus. Und er sagte dann zu mir, ich bete jeden Mittag um 12, betet der ganze Busch, hat er gesagt, den Angelus. Da geben wir das durch das Radio, wird weit verbreitet. Und dann habe ich gesagt, wir beten bei uns, bei Kirche in Not, im Büro, auch jeden Tag den Angelus. Und dann haben wir einen Pakt geschlossen und haben gesagt, wir beten in Zukunft miteinander und füreinander. Und ich habe ihm versprochen, dass ich möglichst viele Menschen, solange ich kann, einlade, dieses Gebet mitzubeten. Und wir sind hier wirklich in der ganzen Weltkirche miteinander verbunden. Und das ist für mich auch Fakt.
Ja, das Angelusgebet des Papstes wird ja übertragen auf verschiedenen christlichen Radio- und Fernsehsendern. Und wenn unsere Zuschauer sich mehr damit beschäftigen wollen, dann können wir die Broschüre, die Ehepaar Obereder erstellt hat für Kirche in Not und ein kleines Faltblatt empfehlen. Das gibt es bei Kirche in Not. Und Sie, liebe Zuschauer, können das bestellen über die Adresse, die gleich jetzt nach dieser Sendung eingeblendet wird. Ihnen, liebe Zuschauer hier in der Gebetsstätte Wigratsbad, die Sie live dabei waren, vielen Dank fürs Dabeisein.
Das war Weltkirche aktuell, heute mit dem Angelusgebet, mit dem Engel des Herrn als Thema unserer Sendung. Michael Rack hat gerade schon die Bestellmöglichkeit angesprochen. Ich nenne Ihnen dazu nochmal die Telefonnummer von Kirche in Not Deutschland. Sie lautet 089 für München 6424 dreimal die 8 und die 0, also 089 6424 888 und die 0. Die Broschüre kostet 1,50 Euro, ein kleines Faltblatt, das sich auch gut zum Auslegen in der Kirche eignet, können Sie außerdem unentgeltlich bekommen. Bestellung ist natürlich auch per E-Mail möglich, und zwar an info@kirche-in-not.de. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntag. Machen Sie es gut bis nächste Woche und bleiben Sie uns treu. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.